Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESUM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Beyond the Screen Podcasts. Heute zu Gast Lilly Radu, die Gründerin der Handtaschenmarke V Collective. Herzlich willkommen, Lilly.
Hallo, freut mich riesig. Vielen herzlichen Dank.
Ja, Lilly hat in Rekordzeit eine internationale Handtaschenmarke aufgebaut und lebt den American Dream mit ihrer Familie seit einem Jahr in New York. Wir wollen heute von ihr lernen, wie man im Jahr 2025 eine Marke erfolgreich macht. Dabei schauen wir uns an, welche Rolle digitale Plattformen, Videocontent und aufstrebende Kanäle wie vielleicht Collective TV in ihrer Welt spielen. Herzlich willkommen, Lilly.
Danke, ich freue mich. Ich bin gespannt.
Ja, dein Weg, der klingt ja wirklich sehr zielstrebig. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass du erst die Marke Lilly Radu schon mal bei Bloomingdale's verkauft hast und dann V Collective gegründet hast. Vielleicht starten wir ein und du erzählst mir mal deinen Weg. Ja, von der ersten Marke zur zweiten Marke, wann war der Moment, als du gedacht hast, Mensch, jetzt müssen wir ein neues Ding machen und V Collective rausbringen?
Also wir haben Lilly Radu, mein Mann und ich arbeiten zusammen, also wir sind führen das Unternehmen seit 10 Jahren auch zusammen und seit 2017 V Collective zusammen. Wir waren auf der Fläche bei Bloomingdale's in L.A. und haben immer mit unserer ersten Marke Lilly Radu das Feedback bekommen, dass die Leute so einen super leichten Shopper, so eine Everyday Tote suchen. Und unsere erste Marke waren Ledertaschen. Dann kannst du natürlich nicht eine super leichte Tote machen. Und dann hat mein Mann mich angeguckt und hat gesagt, warum machen wir eigentlich nicht eine zweite Brand? Und es ist wirklich, wir haben den Kunden zugehört. Ja, und daraus ist V Collective entstanden.
Und der Name V Collective ist ja nun anders als eine Personal Brand wie Lilly Radu. Ich glaube, V steht für geometrische Designsprache. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Wo kommt er her?
Mein Mann ist auf den Namen gekommen und wie genau steht für das? Und wir hatten auch, Teile, also es war immer bei Lilly Radu so ein Wie gewoben und das haben wir so ein bisschen mit eingenommen und Wie steht ja auch für wir und dieses ganze Kollektiv und deswegen hat der Name einfach super gut gepasst, aber den hat mein Mann in nachts von ganz vielen Brainstorm-Sessions nachts, ist er irgendwann da drauf gekommen.
Super spannend. Du hast gesagt, dass ihr euren Kundinnen und Kunden sehr genau zugehört habt.
Das tun wir noch immer. Das ist somit das Allerwichtigste, Kundenfeedback auf dem Produkt zu bekommen.
Wie lernt ihr eure Kunden kennen?
Auf der Fläche. Also wir sind super viel, gerade ich. Also mein Mann und ich haben uns irgendwie irgendwann so aufgeteilt, dass der was besser kann, es machen soll. Also er macht mehr den Finance-Produktionspart und ich bin mehr Marketing, Sales und wirklich auf der Fläche und PR. Und wir hören die ganze Zeit dem Kunden zu. Ne? Also wir sind auch dabei, unsere Tasche, versuchen wir gerade das Innenleben, aber auch außen die Tasche immer wieder zu optimieren und wirklich zuzuhören, was braucht eine Frau, eine moderne Frau, die von morgens im Gym und dann die Kinder in die Kita bringt, dann quasi den ganzen Tag mit dieser, ich nenne es so ein bisschen eine Mary Poppins Tasche verbringt, was braucht die? Und da hören wir total auf den Kunden.
Und Was sagen die Kunden euch denn konkret, wie so eine Handtasche aussehen muss? Also ich persönlich bin Freund von großen Handtaschen. Ich glaube, bei Harry Potter gibt es so Beutel, wo einfach kein Boden drin ist und da passt unendlich viel rein. Das finde ich ein sehr angenehmes System. Ja. Was sagen die Kunden euch? Welche Art von Handtaschen präferieren die?
Ich glaube, es geht einfach darum, dass die moderne Frau sich verändert hat, ne? Dass die ganz viel Sachen zur gleichen Zeit juggeln muss und arbeitet und die Kinder hat und zum Gym geht. Und da versuchen wir oder haben wir eine Tasche kreiert, die super leicht ist, aber trotzdem fashionable aussieht. Ja, sustainable ist, recycled ist, also ganz viele Boxen tickt, aber eben auch drinnen super funktional ist. Ne? Also es hat ein padded Laptop Case, es hat verschiedene Beutel drinnen, damit du deine Sachen, ob es jetzt Sportsachen sind, Baby Bottle, was auch immer es ist, dass du für alles quasi so ein Department hast.
Und dann ist wirklich so, dass du auf der Fläche stehst im Store und du fragst die Frauen, was sie sich wünschen oder habt ihr CRM-Programme, beispielsweise wenn Frauen bei euch über die Website Taschen kaufen?
Nee, es ist wirklich sehr viel mündliches Feedback. Wir haben ja auch einen Store in Berlin, ne, wo unser Store-Manager uns jeden Monat wirklich Listen von Feedback von Customers, mit denen er vor Ort ist, gibt. Aber ich bin selber und jetzt gerade natürlich mehr in Amerika, früher die letzten Jahre mehr in Deutschland oder auch gerade Dach auf der Fläche und mache Events. Wir haben ja auch Events mit Goop und so weiter, wo ich wirklich mit den Leuten rede. Ich rede einfach mit Kunden. Man kommt ins Gespräch. Wir machen immer, wir haben so eine Initial-Künstlerin, die malt dann die Initialien. Also bin ich dann quasi mit ihr da. Ich mache mehr den Verkaufsjob oder den PR-Job und Marketing und höre dem Kunden zu. Ja, absolut.
Das ist super interessant. Zu Goop und zu USA würde ich gleich super gerne nochmal weitersprechen. Ja. Vielleicht fangen wir mit Goop an, denn Goop, das weiß vielleicht nicht jeder, ist eine Marke von Gwyneth Paltrow. Und ihr habt es irgendwie geschafft, ich glaube über eine Fitnesstrainerin, der du eine Tasche geschenkt hast, an Gwyneth Paltrow ranzukommen. Und
das dann Witzige ist, diese Fitnesstrainerin ist Tracy Anderson und wahrscheinlich so ein kleiner Celebrity in sich selber. Die ist, also so hat alles angefangen. Tracy Anderson ist ein Fitnessguru in Amerika, ne? Also die trainiert nur die größten Celebrities und hat so ihre eigene Methode gefunden. Und wir haben Events mit der gemacht in den Hamptons, aber auch in New York, in Palm Beach und haben an ihre Community die Taschen verkauft. Und dann meinte sie, das ist der Wahnsinn, weil das ist die perfekte Gym-Bag. Ich lieb's. Warum machen wir nicht eine Collab? Und dann hatten wir eine Limited Edition Collab, die sich innerhalb von Stunden ausverkauft hat. Und ihre besten Freundinnen, die sie natürlich auch trainiert, sind unter anderem Gwyneth Paltrow. Und dann hat sie 10 Taschen gegiftet während unserer Collab und eine ging an Gwyneth. Und dann kam ihr Team, und Goop ist ja das Imperium hinter Gwyneth Paltrow, kam auf uns zu. Und wir haben auch ein Showroom für die Läden in New York schon seit einigen Saisons und kamen auf uns zu und haben das gesehen und meinten, warum machen wir was nicht zusammen? Und mittlerweile arbeiten wir an der dritten Collab mit Goop zusammen, die sich immer innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft und es einfach super viel Spaß macht, weil es eine Tasche ist, die auch in diesem Wellness-Segment ist. Also Goop is all about wellness, ne? Also, ja.
Was bringt denn so ein Move mit Gwyneth Paltrow zusammen für eine Marke wie euch?
Es bringt, also gerade in Amerika, es bringt Credibility, aber es bringt, also weltweit, ne? Und es macht einfach Spaß, weil es zeigt, dass We Collective wirklich Taschen sind, die für ganz unterschiedliche Sachen von Frauen genutzt werden. Ob es jetzt die Perfect Gym Bag ist, wie bei Tracy Anderson. Wir haben eine Collab mit Condor zusammen und alle Stewardessen und Stewards tragen unsere Taschen, ne? Also wir gehen ja in verschiedene, also wir sind auch die perfekte Reisetasche, ja? Also es gibt so viele unterschiedliche Segmente, wo We Collective reinkommt und dein Leben als Frau so ein bisschen erleichtert. Und wir haben die Tasche so ein bisschen auch kreiert, natürlich für Frauen wie mich, die so mitten im Leben stehen und wirklich eine Tasche brauchen, um von A nach B zu kommen. Mary Poppins, alles ist drinnen. Man kann nichts vergessen und es ist trotzdem leicht, aber sieht super cool aus. Also es ist trotzdem, wir sagen immer, es ist your second bag. Das heißt, du kannst deine, und es sind Beispiele, deine Celine, deine Chanel, aber was auch immer. Es kann auch eine ganz andere, muss keine Markenhandtasche sein, aber du brauchst eine Tasche, that actually carries your stuff. Und dafür haben wir We Collective gegründet.
Okay, und dann Celine, Chloé etc., Chanel sind dann eher für kleinere Größen oder andere Anlässe und We Collective ist
absolut
dann für Everyday.
Das ist wahrscheinlich auch deine Tasche, die du aus Prestige oder aus egal welchen Gründen gerne hast. Ja? We Collective kommt mehr bei deinen privaten Momenten. Also deinem, okay, da muss ich zum Gym gehen, da muss ich nehme es als Beach-Tasche, ich bin eine Mutter und ich habe meine ganzen Sachen da drin. Ja.
Und das Gwyneth Paltrow-Ding, das klingt ja so, als ob das euer Business auch zahlenseitig stark skaliert hat. Und von der Wahrnehmung, ist das so?
Das sind ja alles Limited Edition. Also ich glaube, es ist viel mehr ein Marketing-Tool, als das ist jetzt das Business. Also ich meine, wir verkaufen super viele Taschen. Ne? Ich glaube, es kommt nicht so ein bisschen, also die Collabs sind für uns, weil wir ein Produkt haben, mit den Collabs setzen wir das immer auf so ein Podest drauf. Ne? Also wir wollen immer mit den Top-Leuten aus dem Segment Collabs machen. Wir launchen zum Beispiel in ein paar Monaten eine riesen Collab mit Dr. Barbara Sturm, quasi in diesem ganzen Vanity Case, weißt du, so Travel, so. Also wir versuchen immer die besten Partner zu finden, die von dem Produkt dann auch begeistert sind, es selber tragen und so kommt es zustande.
Okay, wie viele Collabs habt ihr gerade aktuell am Laufen?
Wir haben immer ungefähr 4 Collabs, die wir pro Jahr launchen. Also so ungefähr, ne? Alle 2-3 Monate kommt eine Collab raus.
Okay, und das steuert ihr im Kern jetzt ihr beide, dein Mann und du, aus den USA in Kombination mit dem Team in Deutschland?
Richtig. Also wir haben ein Team in Deutschland. Wir haben ein ganz tolles Team in Deutschland in Berlin, was wir aufgebaut haben, als wir da noch gelebt haben. Wir waren ja 10 Jahre in Berlin und haben auch einen Store in Berlin. Also wir haben 2 Büros und einen Store in Berlin. Und wir managen das alles, aber sind gerade dabei, ein amerikanisches Team mit aufzubauen, weil unsere größte Opportunity liegt in Amerika. Also der Markt ist natürlich riesig. Das heißt nicht, dass Europa nicht ein wichtiger Markt für uns ist. Aber es kam irgendwann die Entscheidung von meinem Mann und mir, was wollen wir? Und wir sind bootstrapped. Ja. Andere Leute hätten wahrscheinlich 10, 15 Jahre noch gewartet, Europa eher ausgebaut und nicht dieses Risiko. Es ist natürlich ein absolutes Risiko und es ist ein Riesenbudget und alles. Aber wir sehen eine riesen Opportunity da drin. Wir waren schon immer so und sehr riskaffin. Und deswegen sind wir gegangen. Und mittlerweile 10 Monate in Amerika, in New York. Und somit einer der besten Entscheidungen, neben unseren Kindern, die wir getroffen haben.
Die Entscheidung, Kinder zu bekommen oder die Entscheidung, die Kinder mitzunehmen?
Nee, die Entscheidung, die beste Entscheidung war, Kinder zu bekommen. Und die zweitbeste ist wirklich, also mit diesem Unternehmen, und das ist ja auch in unser Baby, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wie Collective, nach Amerika zu gehen. Es ist ja wie ein neues Unternehmen gründen. Ne? Also du fängst ja nicht ganz bei Null an. Ja? Wir haben natürlich Sachen aufgebaut und Credibility, aber trotzdem musst du anfangen. Ne? Wir sprechen ja nachher auch über Marketingaktivitäten und so. Du musst alles wieder von vorne anfangen. Und auch merken, was funktioniert auf diesem Markt. Ne? Nur weil irgendwas in Europa funktioniert, auch das Produkt. Also wir sind auch am Produkt gerade total am Arbeiten, weil auch das Produkt sich weiterentwickeln muss. Ne? Man kann nicht irgendwie, ich sage immer, wer stehen bleibt, fällt um. Ne? Also wenn du nicht konstant Innovation reinbringst in allen Kanälen, also ob es Produkt, Marketing, Distribution, alles ist, dann ist es vorbei.
Und Produkt, ist das Produkt unterschiedlich? Hat das unterschiedliche Bedürfnisse zwischen Europa und USA oder sind die Damen, die das kaufen, von den Anforderungen eher ähnlich gestrickt? Also ich kann mir vorstellen, eine große Tasche kann jeder gebrauchen.
Das stimmt. Bei der Wickeltasche wahrscheinlich ist es das Gleiche, aber sonst ist es, das habe ich auch erst, obwohl ich so viel Zeit, auch ich war ja die ganze Zeit auch in Amerika, auch als wir in Deutschland noch gelebt haben und habe Events gemacht und bin für 24 Stunden hingeflogen für Termine und so. Das gehört ja auch mit dazu. Und ich habe das nicht so realisiert wie jetzt, wo ich wirklich da lebe und so viel Zeit mit dem Kunden auch verbringe, also auf der Straße. Das kann man sich wirklich ganz klassisch vorstellen, auch in New York, dass ich in einem Café sitze und mir genau angucke, was Frauen von A nach B tragen, ne? Wenn sie zur Schule den Drop-Up machen, wenn sie zum Gym gehen, wenn sie zur Arbeit gehen. Und die Amerikanerin trägt eine andere Tasche zur Arbeit als die Deutsche. Also die muss ein bisschen sleeker sein und so. Deswegen arbeiten wir gerade an neuen Modellen, die auch nicht gequiltet sind. Unsere DNA, sage ich mal, in den ersten Linien war immer gequiltet. Jetzt machen wir auch ganz, ganz viel mit neuen Materialien, aber alle recycelt, die nicht gequiltet sind. Und es ist spannend, wenn man so selber an sich und dem Produkt arbeitet und an der Marke.
Was war denn für den Start in den USA das Herausforderndste? Weil du hattest ja am Anfang gesagt, du warst schon mit Lidia Radu, warst du schon bei Bloomingdale's gelistet und ihr scheint ja auch einen sehr starken Anteil der Sales in den Stores zu haben. Habt ihr da dann aufgesetzt oder wie seid ihr gestartet?
Also wir haben es geschafft, und es hat wahrscheinlich noch nie eine deutsche Marke geschafft, innerhalb von einer Saison in Neiman Marcus, Nordstrom, Saks und Bloomingdale's reinzukommen, in alle Läden. Wow. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung, weil es ist nicht ganz einfach, nur weil du reinverkaufst, dass du auch auf der Fläche rausverkaufst. Das hatten wir geschafft, aber dann geht es wirklich darum, das Marketing aufzubauen. Und da sind wir total dabei. Ne? Das passiert nicht über Nacht. Man muss verstehen, wie das funktioniert, die Kontakte machen. Also ich meine, wir haben uns wirklich, es ist wie ein neues Unternehmen, was wir gerade in Amerika gründen, ne? Und alles lernen und Learnings und das Team aufbauen und so. Und da sind wir, glaube ich, ganz weit für 10 Monate. Andere werden, glaube ich, würden sagen, wow, Patrick und mir geht es nie zu schnell. Also wir sind da sehr hungrig und wollen das jetzt und freuen uns auch sehr jetzt ab September. Wir sind jetzt so richtig Gas zu geben in Amerika.
Was sind denn so beim Marketing, du hast ja gerade schon die Überleitung jetzt selbst gemacht, die ersten Schritte oder die wichtigsten Schritte, um das Fundament zu legen für eine Skalierung und für das Wachstum?
In Amerika gibt es, also das haben wir in Deutschland sehr ähnlich gemacht oder in Dach, ne? Wir haben mit Influencer-Marketing angefangen und haben dann quasi das witzigerweise in Google und Meta unterstützt, ne? Also mit Performance. Und in Amerika haben wir noch gar nichts mit Performance gestartet, aber sind jetzt gerade dabei. Es gibt in Amerika eine Plattform, die heißt ShopMy. Die, das gibt es noch gar nicht in Deutschland. Die sind gerade dabei, in Europa zu expandieren. Die haben gerade 80 Millionen geraced. Und da sind alle Fashion-Influencer und Influencer drauf und kriegen verschiedene Provisionen und so. Also das ist wie so eine, es ist total genial, weil in Deutschland das ganze Influencer-Marketing, das weiß ich so gut, weil ich das selber gemacht habe, ja, mit jeder einzelnen Person, mit jedem Management und wie auch immer. Und da ist es einfach viel, viel einfacher, ne? Und damit sind wir schon gestartet und es läuft super. Und jetzt kommt quasi ab September, fangen wir wirklich mit Performance an. Und da mit Google und Meta, ne? Also das sind so unsere zwei stärksten, wo das meiste Budget dann hingeht. Aber auf jeden Fall auch diese Awareness, dass es Influencer tragen, gerade auch Fashion-Influencer. Und dann ganz wichtig für uns ist auch die Wholesale-Distribution. Wir machen nur 25% unseres Umsatzes kommt nur durch Wholesale, weil da natürlich Margen drin sind. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute das Produkt in den Läden und mit der Credibility sehen, anfühlen können und auch wissen, okay, die verkaufen auch bei Nordstrom oder bei Neiman und in anderen tollen Läden. Ja.
Okay, und die 75%, die macht ihr dann Direct-to-Consumer?
Richtig.
Wow, das hätte ich jetzt anders erwartet. Das ist interessant. Weil
ja, das ist ganz lustig, weil alle, aber du darfst nicht vergessen, dass natürlich wir haben einen Distributor, der weltweit an alle Läden verkauft. Da sind die Margen natürlich. Ein Distributor heißt, dass er sich um alles kümmert. Mhm. Ne? Also wir zeigen die Kollektionen und er kauft quasi dann die Ware von uns ab und verkauft sie an die Läden. Und da geht natürlich viel Marge drauf, aber wir haben uns ganz klar dafür entschieden. Wir sind mit wahrscheinlich bei einem der besten Distributor im Fashion weltweit. Und uns war so wichtig, wegen dieser Positionierung, die ich dir gesagt habe, die zwei Taschen neben der Chanel, dass wir wirklich nur in den besten Läden der Welt verkaufen. Und das macht dieser Distributor von uns fantastisch.
Okay. Und sag mal, die Taschen, ist das eigentlich so ein One-Off-Kauf oder kaufen die Frauen auch häufiger Taschen? Also es gibt, glaube ich, Longchamp, die haben ja ein so ein Modell, da gibt es zig Farben und zig Größen und das kann man...
Du redest von der
Pliage,
ja, glaube ich. Von der, genau, so ist es. Die Longchamp Pliage ist noch immer eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die meistverkaufteste Tasche der Welt.
Wirklich?
Ja. Und noch immer im Familienbesitz und alles Wahnsinnige und hat gerade auch ein Comeback wieder. Also die schaffen es wieder, immer wieder. Und es ist ein Modell, es ist unglaublich, dass man das im Taschensegment schafft. Unsere Idee damals, als wir gestartet haben, war witzigerweise genau das. Es kann nicht sein, dass die Longchamp Pliage die meistverkaufteste Tasche der Welt ist. Und das seit über 30 Jahren und eigentlich nicht mehr, obwohl es eine tolle Erfolgsgeschichte ist, modern ist und completely sustainable, die Funktionalität der Tasche. Also die Fashion Girls, die unsere Taschen tragen oder die Leute, die würden jetzt nicht unbedingt eine Longchamp tragen. Aber es ist, ja, und damals war von Patrick und mir die Idee, it's time for something new. Und wir werden auch nicht aufgeben, wenn wir dieses Ding nicht richtig groß gemacht haben. Also wir sind da schon sehr, sehr ehrgeizig, wie Collective skalieren, zwar immer Step by Step und auch wirklich auf den Customer, also auf unseren Konsumenten wirklich hören. Aber wir haben große, große Träume.
Ja, das merkt man euch an, auch so wie du es erzählst. Finde ich total super, die Ambition, tolles Mindset. Damit kann man es, glaube ich, sehr weit bringen. Und die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
Dankeschön.
Besonders
in Amerika, weil natürlich das Mindset da sehr auf dieses große Träumen und alles ist möglich im ersten Schritt erstmal ist.
Hat euch das nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben, als ihr rübergegangen seid? Oder habt ihr es eh schon gehabt?
Wir hatten das. Aber ich glaube, wenn du diese Energie gerade in New York ist ja auch nicht Amerika, muss man auch ganz ehrlich sagen, in New York, es gibt keine Stadt, wo du das so viel spürst wie in New York. Also diese Energie ist einfach ansteckend. Ist natürlich auch super anstrengend. Also ich verstehe, dass Leute das nicht können. New York ist wahrscheinlich mit die anstrengendste Stadt der Welt, wenn du da in diesem Hustle und in diesem Ganzen drin bist. Aber für uns ist es nur inspirierend. Also wir wachen jeden Morgen auf und es ist ganz sicher, also das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist nicht einfach. Ne? Wir führen Unternehmen noch immer in Europa, bauen gerade Amerika auf, sind bootstrapped, machen das als Mann und Frau, haben zwei kleine Kinder. Also ich meine, aber es macht super viel Spaß. Und ja, wenn du dann irgendwann mal realisiert hast, das haben Patrick und ich sehr schnell, dass es keine Work-Life-Balance gibt, sondern dass es mehr eine, also dass es unser Leben ist. Ne? Also unsere Kinder und diese Firma ist unser Leben. Und das ist einfach wichtig für uns. Dann je früher man sich damit anfreundet, dann einfach ist das totally fine. Ne? Also man arbeitet auch Samstag und Sonntag, aber es macht ja auch Spaß.
Total.
Ja,
wenn es keinen Spaß machen würde, dann wäre es auch eine Pflicht und die wird dann irgendwann lästig. Deshalb verstehe ich das total.
Dann wird man nicht erfolgreich.
Ja.
Das kann ich ganz klar sagen. Als Unternehmer, wenn du keinen Spaß daran hast, was du machst und es liebst, wirst du nicht erfolgreich, weil die einzigste Art und Weise, wie du weitermachst in harten Zeiten ist, dass du das liebst, was du tust. Weil sonst würdest du es aufgeben auf dem Weg und sagen, okay, ich meine, warum funktioniert es hier gerade nicht? It's all about consistency, ne? Und diese Mindset, ich gebe nicht auf und ich mache weiter, weil ich glaube noch immer dran. Und das wahnsinnig viele Motivation. Wir haben vorher kurz drüber geredet, das ist das 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens aufstehen. Will ich das jeden Morgen? Nein. Aber mache ich es? Ja.
Ja, da hilft auf jeden Fall die Routine irgendwann. Aber zum Start musst du es machen.
Genau. Routine und Disziplin.
Ja, exakt. Ja. Cool. Dann lass noch mal kurz zurückkommen zu den Werbeplattformen. Du hattest gesagt, Influencer ist bei euch richtig groß.
Ja.
Und Meta und Google. Ist das Influencer auch budgetär das Größte? Oder sind inzwischen die anderen Kanäle größer?
Nee, das allergrößte bei uns ist Google und dann Meta und dann kommen Influencer.
Und ihr steuert das?
Wir haben auch sehr viel Gifting, freies Gifting, ne? Weil die Leute unsere Taschen lieben. Wenn du ein gutes Produkt hast, dann ist das ganz, also dann tragen die Leute das. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch Influencer-Marketing machen.
Ja. Und wie steuert ihr die Kampagnen dann KPI-seitig? Was sind so eure Kennzahlen?
Du, wir haben eine ganz kleine Boutique-Agentur, ganz süß, in Berlin, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber da geht es wirklich nur darum, also wir kommen quasi, der Funnel von oben, werden die Influencer reingeschmissen, sage ich mal. Ja. Und dann ist es wirklich das zu backen. Ne? Also das ist wirklich, und gerade witzigerweise bei uns ist Google so wichtig, was hier crazy ist. Eigentlich ist es anders, weil die Leute danach dann suchen. Ne? Also wir haben schon eine unglaubliche Brand-Awareness kreieren können durch diese Influencer. Also muss man ganz ehrlich sagen, das hat unser ganzes Game verändert. Wir waren eine Wholesale-First-Firma, das heißt, wir haben wie Collective gestartet in der Zeit, wo jeder Direct-to-Consumer gemacht hat.
Ja.
Und wie gesagt haben, nee, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch im Wholesale sind, in diesen ganzen Läden präsent sind. Dann kam die Pandemie, auf einmal war alles zu. Und dann haben Patrick und ich, daran sind wir, glaube ich, ganz gut, uns so ein bisschen neu erfunden und gesagt, okay, Patrick hat quasi eine Website neu programmiert mit Shopify, um es auch selber zu verstehen. Ich auf der anderen Seite habe mich reingefuchst, wie man Influencer-Marketing macht. Und ich habe immer gesagt, wenn wir das skalieren, muss ich selber verstehen, wie es geht. Also ich habe wirklich jeden Influencer selber kontaktiert, dieses ganze Ding negotiated, alle Contracts. Das hat mir super viel geholfen. Ne? Also A, persönlich mit dem Influencer zu sehen, was ist den Leuten da wichtig? Ne? Weil ein Influencer, das ist ja Wahnsinn, was die auch für die Brands kreieren können. Ja.
Definitiv.
Und das versuchen wir jetzt in Amerika auch.
Und das ist ein komplett anderes Business als Mediageschäft, denn Influencer, da muss man entweder mit dem Management sprechen, mit dem Influencer selber, vielleicht schickt er kein Reporting, vielleicht hat er andere Wünsche, da ist so eine Maschine wie Google ein bisschen einfacher zu handeln, glaube ich.
Ja, das ist auch eine Agentur. Wir haben echt eine ganz tolle kleine Boutique-Agentur in Berlin und haben jetzt auch eine in New York, mit denen wir eben ab September starten. Ich bin kein großer Fan von großen Agenturen, war ich noch nie.
Mhm.
Ich mag, also auch unsere PR-Personen in Amerika und so, sind immer individuelle Leute, die so mehr auf Freelance oder das selbstständig machen. Ich glaube da total dran. So ist so ein bisschen, wie wir bei WeCollective arbeiten, immer sehr persönlich.
Ja, ist auch bei Media genauso oder bei allen Dingen in der Zusammenarbeit, kommt immer auf die Menschen an. Hast du ein gutes Team, dann hast du ein gutes Team.
Genau so ist es.
Sehe ich ganz genauso auch in unserer Agenturarbeit.
Werbung. Gleich geht es weiter.
Connected TV ist kein Zukunftsthema mehr. Aber der Einstieg wirkt für Marketingteams oft zu kompliziert. View ändert das. Die Plattform macht CTV-Planung endlich zugänglich. Für alle, die smarte Mediastrategien entwickeln und Connected TV in ihren Marketingmix einbauen wollen. Mit transparenter Reichweitenprognose, Benchmarks und einem integrierten Wissenshub verstehst du nicht nur die Zahlen, sondern auch die Zusammenhänge in einem komplexen Ökosystem. View bringt Klarheit in deine CTV-Strategie und dein Digital Marketing auf das nächste Level. Probiere es jetzt selbst aus und erlebe Connected TV mit View. Erfahre mehr dazu unter isam-ctv.com.
Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen über das Thema Content reden. Vielleicht noch mal vorab eine Frage zu KI, weil das wird jetzt gleich im Content-Segment auf jeden Fall noch ein Thema werden. Bei Google gibt es ja auch diese KI-Zusammenfassung und verschiedentlich hört man, dass man weniger Google-Suchanfragen bekommt, weil Google die Zusammenfassung eigentlich schon auf der Website präsentiert und dann die Leute nicht mehr so stark darauf getrimmt sind oder den Klick nicht mehr machen müssen. Habt ihr das schon gemerkt, dass weniger Traffic kommt für eure Budgets oder für eure Aktivitäten?
Nee, das haben wir noch nicht so bemerkt. Also das ist noch nicht, also ich glaube ganz sicher, also das sind ja so Sachen, die man auch wissen muss, aber das ist bei uns noch nicht so der Fall gewesen. Nee, auf gar keinen Fall. Bei uns ist mit KI viel mehr, dass die Leute wirklich auch gerade unsere Creatives, ne, unsere Artdirektoren und alles jetzt gerade für Fotoshoots und so weiter, wie wirklich versuchen, Step by Step diesen Schritt zu gehen, dass wir in einer Saison eigentlich außer Lookbook oder dieses mehr Brand Campaign, wo ich das ganz wichtig finde, alles andere wirklich versuchen, auch gerade kostentechnisch zu optimieren. Mhm. Also ich glaube, in den nächsten 6 Monaten wird da noch so viel mehr möglich sein. Also wir hatten gerade das große Gespräch mit unserer Artdirektorin, ob wir diese ganzen On-Body-Shots dieses Mal schon quasi nicht shooten im Studio, sondern irgendwie anders machen. Sie ist der festen Überzeugung, dass wir das noch nicht machen können. Wir haben uns da so ein bisschen reingefuchst. Ich bin so ein bisschen zwiespältig und denke mir auch, diese ganzen kreativen Leute oder wir alle, ne, müssen lernen, damit richtig umzugehen, weil das ist der neue Job, ne? Wie kann man mit KI richtig quasi die nächsten Schritte gehen? Und dafür braucht es die Leute, aber nicht mehr, um jetzt wirklich beim Shoot selber dazustehen und zu sagen, okay, ich shoote jetzt die On-Bodies, ne? Also ich rede jetzt On-Bodies, weil Lookbook oder Brand Campaign ist wieder was anderes, ne? Ja. Da versuchst du ja Emotionen anders rüberzubringen. Ein On-Body-Shot soll eine Tasche relativ clean, auf einem cleanen Hintergrund zeigen, wie die Proportionen sind.
Ja, also sicherlich ganz viel bei Commodity-Aktivitäten. Das wird stark automatisiert, das ist klar, auch sehen wir auch in der anderen Geschichte hier, die wir mit Mediaproduktion machen. Alles, was Formatadaption angeht, das ist schon extrem stark automatisiert. Der nächste Step wird sicherlich auch Videogenerierung. Da gibt es ja die ersten Themen oder die ersten Modelle, die jetzt auch in der Lage sind, echt gute Videos zu produzieren. Das wird nicht mehr lange dauern, bis das auf dem Niveau ist, wo man das auch wirklich sehr, sehr gut automatisiert einsetzen kann.
Ja, es gibt ja, Moncler hat dieses krasse Video rausgebracht, ein Fashion-Video komplett mit AI generated, ne? Und es sieht halt bombastisch aus, muss man ganz, okay. Also das ist natürlich auch Moncler, da sind ganz sicher größere Budgets da drauf, aber muss man trotzdem sagen, echt Wahnsinn.
Ja, gibt ja auch in Deutschland die ersten Videospots, die komplett KI generiert sind. Da wird uns noch einiges erwarten. Ja. Ich habe gelesen in der Recherche, dass du mal für einen Vogue-Artikel, glaube ich, 3-mal nach New York geflogen bist.
Das ist so lustig, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen anderes Mindset. In Amerika ist das so das Normalste der Welt. Ja, du hustlest deinen Weg hoch, weil you gotta do it, ne? Also, aber das habe ich gemacht. Aber das war schon immer in meiner Mentalität. I don't take no for an answer. Wenn ich mir was in den Kopf setze, ich bin groß in diesem Law of Assumption, dann sehe ich das und dann will ich das und dann werde ich alles tun, um dahin zu arbeiten, um es zu schaffen. Und deswegen, ich bin dahin geflogen und dann hat mir ein riesen Vogue-Artikel, so groß gab es noch nie, ja, wow. Und haben über uns geschrieben. Und dann kam die deutsche Vogue und hat daraufhin geschrieben, witzigerweise.
Ach, die kam auch noch, okay.
Die kam danach, erst die amerikanische Vogue.
Und die Vogue, wie stark zieht dann Vogue in Bezug auf Abverkäufe, Wahrnehmung, wie viele Anrufe kriegst du, wie oft klingelt das Handy, die Großeltern rufen nicht an und sagen, hey, ich habe dich gesehen, deine besten Freundinnen sagen, wow, was ist hier los?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht mehr so, dass es die Verkäufe so nach oben, es ist einfach part of the deal, ne? Mhm. Das gehört mit dazu, also es ist auch für die Retailer und die Stores, es ist wichtig, es ist wie so ein Trademark, okay, die sind auch in der Vogue oder in der amerikanischen Vogue oder es wird über die so geschrieben. Es ist wichtig, aber es ist nicht mehr, dass das der Sales-Treiber ist. Ne? Ja. Es gehört einfach alles mit dazu. Ich glaube, du kannst nicht nur in eine Richtung, deswegen, wir haben den richtigen Wholesale, die richtige Presse. Influencer und Performance ist ein super wichtiges Marketing-Tool von uns, was wirklich zu Sales kommt. Ne? Also, aber es gehört alles zusammen. Ich kann nie sagen, das brauchst du nicht. Die Collabs müssen über Presse kommuniziert werden. Also es gehört irgendwie alles dazu.
Okay, also sagst du einerseits, du musst ganz viel für sozusagen presserelevante Wahrnehmung tun, wo dann du dich unter die großen Marken drunter hängst und die über dich berichten und dann im Lower Funnel holst du die Sales rein über die klassischen Abverkaufsmaßnahmen. Dazwischen ist noch der Wholesale, der einmal das Produkt zeigt, die Kundin darin in die Lage versetzt, das Produkt auch anfassen zu können. Und das ganze Zusammenspiel musst du haben, damit du erfolgreich bist und das Business skalieren kannst.
Genau, ja.
Was ist denn neben Vogue noch so relevant an großen Magazinen eigentlich? Ist das so relevant, wie man es noch kennt? Oder gibt es andere Outlets oder andere Medienplayer, jetzt mal abseits von Influencern, die so eine große Strahlkraft haben, wie Vogue das hat?
Also für uns es gibt diese fachlichen Geschichten, ne? Also das heißt Business of Fashion, WWD, das sind für uns wichtige Medien, die einfach in der Fashion, also die liest halt jeder in der Fashion-Industrie, ne? Und das ist halt für uns wahnsinnig wichtig, ne? Dass da über unsere Collabs gesprochen wird und so. Beim Endkonsumenten, alles ist wichtig. Also es ist jetzt nicht die Top-Priorität, aber jede Veröffentlichung, ob es jetzt in Bunte ist oder ich weiß nicht was, weil unsere Taschen gezeigt werden, ist, die Leute müssen ja verschiedene Touchpoints mit der Tasche haben, bevor sie dann wirklich kaufen, ne? Und quasi eine Ad geschaltet bekommen über Instagram oder wie auch immer, um sie zu kaufen. Deswegen, ich würde nie sagen, es ist alles nicht wichtig. Ich glaube, es ist bei uns auch, gerade jetzt mit Amerika, und das ist so ein bisschen das, was Patrick und ich am meisten lernen, ist dieses Fokussieren, ne? Weil ich könnte 24 Stunden am Tag durcharbeiten, ohne aufzuhören, ne? Aber irgendwann ist es so, okay, was ist denn das Allerwichtigste? Und das, wo man sich drauf fokussiert, that expands, right?
Ja.
Und das ist so einer der größten Credos oder Mottos von mir. You can do everything, but not like, you can do anything, but not everything. You need to focus, right? Und gerade wenn man Amerika und Europa macht und Wholesale und aber auch Direct to Consumer und alles, muss man irgendwann sagen, okay, ist es jetzt, ich sage jetzt mal ganz kurz, ist es jetzt wichtig, dass ich meinen Effort da reinsetze, um irgendwie ein Produkt in Magazin zu haben? Oder ist mein Effort viel wichtiger, dass ich irgendwie an einer Collab arbeite oder so? Also es ist alles Zeit, ne? Also im Endeffekt, Zeit ist irgendwie das Allerwichtigste und Kostbarste für uns geworden.
Und wie priorisierst du es dann aktuell?
Ganz einfach, es kommen erstmal Familie, die Kinder, das ist immer meine Top-Prio. Und danach habe ich gelernt, und ich glaube, dafür sind die 40er da. Also ich glaube, die 30er sind da zu lernen, worin bin ich richtig, richtig gut. Ja? Und in den 40ern musst du das, was du richtig gut kannst, richtig skalieren. Und ich habe einfach gemerkt, worin ich richtig gut bin für dieses Unternehmen, ja, und was ich vielleicht auch einfach gar nicht kann, ne? Und da sind Patrick und ich gerade sehr dabei, Leute zu hiren, die super smart sind, ne? Und das kannst du natürlich immer nicht am Anfang, weil es natürlich auch teuer ist und so. Wir haben ein super Team, ja, aber irgendwann musst du richtige Experten reinholen, die dir sagen, okay, so skaliert man zum Beispiel in Amerika Direct to Consumer. Ne? Das sind die KPIs, die du an den Tag bringen musst. So sieht der Businessplan dafür aus. Habe ich das selber schon mal gemacht? Nein, deswegen. Aber es gibt Leute, die das gemacht haben. Und dann ist es, jeder Gründer muss dann irgendwann dieses Feingespür finden oder dieses Networking, diese Leute auch zu finden, ne? Die an dich zu binden und mit denen große Träume zu verwirklichen.
Und was sind so die, wenn du jetzt deinen Tag mal durchguckst, Kinder haben gefrühstückt, sind in der Schule, im Kindergarten,
ja,
etc.
Das checken die Leute nicht. Wenn die Kinder in der Schule sind, sind mein Mann und ich mittlerweile seit fast 3,5 Stunden wach, ne? Und die sind um 18 in der Schule.
Ja, so ist das.
Also,
in der Familie.
Ja. Genau, in der Familie, aber wenn du davor noch Sport machen willst und schon auf Calls bist, weil du Deutschland arbeitest und so weiter, wir müssen ja anders arbeiten, weil unser Team hört ja quasi amerikanische Zeit um 12 auf.
Ja.
Das heißt, wir sind auch so zwischen 8 und 12, haben wir fast nur Calls. Jede Viertelstunde einen anderen Call. Ja.
Wow, und inhaltlich, was ist der absolute Fokus gerade? Also du hast ja Expense gesagt, du hast gesagt mal PR, mal Wholesale, mal Marketing.
Im Moment ist es gerade, oder die letzten Wochen war es absolut, es ändert sich ja auch immer, war das Team, ein richtiges Team für Amerika aufzubauen.
Mhm.
Ja.
Und so ein bisschen nach vorne raus gefragt, was sind so die nächsten Schritte jetzt, um die Marke noch weiter wachsen zu lassen? Macht ihr jetzt quasi neue Modelle? Nehmt ihr andere Fashion-Kategorien dazu? Wie wollt ihr es nach vorne weiter wachsen lassen?
Neue Modelle. Also wir werden nicht, du wirst uns nicht sehen in einer Saison oder zwei, dass wir Schuhe machen. Ne? Alle fragen uns immer, ob wir in Ready-to-Wear und Schuhe gehen. wir werden immer nur Taschen machen. Ne? Also ich glaube, Longchamp, Die Pliage zeigt dir das Beispiel. Wenn du das richtig gut machst, dann hast du auch die Credibility und dann kannst du genau das machen. Das ist unser Ziel, absolut. Also wir werden nicht, es ist viel mehr im Sortiment. Wir haben verschiedene Linien, jetzt schon drei. Wir arbeiten gerade an der vierten Linie. Also es ist viel mehr im Taschensegment zu expandieren. Eben nicht gequiltet, andere Modelle, ja.
Und im Marketing, siehst du da schon auch Grenzen der Skalierung jetzt mit den etablierten Kanälen, die ihr jetzt habt, Influencer, Meta, Google? Merkt ihr schon absinkenden Grenznutzen, sodass ihr in die Versuchung kommt, vielleicht auch mal andere Medien zu belegen? Was liegt nah? Anzeige in der Vogue, YouTube, Videowerbung?
Ich glaube, so Videowerbung und alles sind wir total offen. Und es geht auch dahin, weil wir so die Back on the go sind. Also da muss man natürlich erklären, also wir machen super viel so City-Vibe, wo du dann quasi in der City von A nach B, egal wo es ist, ob es Paris oder New York oder Berlin ist, machst. Da sehe ich das schon. Du wirst uns nicht sehen, dass wir eine Vogue-Anzeige machen. Daran glaube ich nicht mehr.
Okay, also Print siehst du auch quasi als PR-Sicht sinnvoll und gut, aber mit einer klassischen Anzeige, da ist der Euro wahrscheinlich besser investiert. Vielleicht bei YouTube, bei irgendwie Digital TV, Meta-Video, ja. Instagram-Video. Wie ist es mit TikTok? Macht ihr TikTok?
In Amerika kannst du ja quasi gar nicht TikTok machen, ja, weil es ja wirklich ein Kanal ist, der so viel benutzt wird. Unsere Audience ist ein bisschen älter, also es sind nicht jetzt die 14-jährigen Mädchen, obwohl die auch unsere Taschen tragen, aber es geht mehr so 25 bis 45, ja, die Zielgruppe. Das heißt, in Dach ist die, ich meine, ich kann mich selber nehmen, ne? Ich bin 43, gar nicht die Zielgruppe für TikTok, ne? Aber in Amerika ist es anders und wir haben vor 10 Monaten mit TikTok angefangen. Das war jetzt noch nicht der große Fokus und wir haben gerade darüber geredet, what you focus on expands. Aber es ist ganz sicher part of, wir müssen, das ist in der Strategie drinnen, dass wir uns da echt drum kümmern müssen. Aber ich kann halt auch nicht alles gleichzeitig machen und das ist jetzt gerade nicht der Fokus. Das heißt nicht, dass wir nicht TikTok haben, ne?
Ja.
Aber irgendwann muss man sich darum mehr kümmern. Ja.
Wie würdest du denn jetzt angenommen, du hättest jetzt einen sensationellen Regisseur, unendliches Budget und der sollte dir einen 30-Sekunden-Videospot produzieren. Welche Geschichte würdest du gern erzählen über die Tasche?
Ich würde in a very sophisticated way eigentlich die Geschichte erzählen, die wir jetzt schon erzählen mit unseren Assets. Dieses in der die Frau, die aus der U-Bahn rauskommt mit ihrer Tasche und zum Gym läuft und dann weiter ins Büro geht und dann ihre Kinder von der Kita abholt und so und das einfach erzählen. Und die Frau gibt's ja in der Stadt, die gibt's auf dem Land, die gibt's irgendwie, das ist the perfect beach bag, das ist the travel bag und so weiter. Also wenn ich endlos Budget hätte, würde ich das alles spielen und dann immer noch on top dieses what's in your bag, weil ich sag immer, das ist so ein bisschen das Twinkle in the Eyes, was wir bei WeCollective haben. Es ist die perfekte Mary Poppins Bag. Und mehr da eine Geschichte zu erzählen, weißt du, was du nicht alles in deiner Tasche drin hast. Ja? Also als ganz anderen Content, weil nicht als Image-Content, aber so ein bisschen more user-generated Content. Da würde ich schon auch viel draufsetzen. Mhm. Ja.
Aber du bleibst dann sehr stark doch beim Verwendungsanlass als Geschichte und als emotionalen Anker dahinter.
Ja, weil wir nicht, also wir, wie vorher schon gesagt, wir sind keine Celine oder Chanel, ne? Also wir sind halt die Zweitasche daneben, ne? Und das musst du natürlich auch im Image, also unser Image oder unsere Fotografie ist immer super Fashion. Wir arbeiten nur mit Fashion-Fotografen, haben die besten Models und alles. Aber es ist trotzdem die Tasche quasi im Movement zu zeigen.
Mhm. Das würde mich mal interessieren, wer sind denn gerade so die besten Fashion-Fotografen und wer sind so die aktuell angesagten Models, mit denen ihr arbeitet?
Also, ich meine, das geht endlos, ne? Also ich arbeite natürlich jetzt nicht mit irgendwie den Top-Models, weil die Budgets gar nicht das sind, was WeCollective sind. Klar. Aber gerade in New York zum Beispiel haben wir jetzt, da gibt es irgendwie auch Jüngere, ne? Also nicht Jüngere vom Alter, aber so mehr Newcomer und so weiter, die schon ganz oben und dann auch irgendwie für die großen Marken was machen. Daran siehst du es ja immer, ne? Für die großen Marken machen, für Vogue, teilweise schon auf den Titelmagazinen drauf waren. Und da kann man sich so ein bisschen dran orientieren, ne? Aber auch das ist alles Netzwerken, ne? Also wir haben uns dann, oder wir sind dabei, uns ein Netzwerk aufzubauen. Ich hatte gerade einen Shoot vor 2 Wochen in New York. Also ich meine, wir sind ja auch noch nur mittendrin, ne? Muss man auch nicht vergessen. Wir sind erst vor 10 Monaten gekommen. Ja,
dafür hört sich das ja alles extrem schnell an. Ja, die Wochen, da passiert ja sicherlich pro Woche richtig viel bei euch.
Ja, in der Woche passiert richtig viel. Ja.
Hat denn schon mal einer der großen Fashion-Labels bei euch so angeklopft, ob die euch jetzt schon in der Stage übernehmen wollen und euch beim Wachstum weiterhelfen?
Ja, ja. Also es gibt super viele, die uns ansprechen wegen Investoren und alles. Ja, absolut. Aber das ist nicht das, was gerade von Interesse bei uns ist. Also mein Mann und ich wollen das jetzt zusammen aufbauen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht offen sind, in der Zukunft mit Leuten zu reden. Und wir reden auch jetzt schon mit Leuten. Ne? Mhm. Also ich glaube, man muss immer offen sein und sich mit Leuten unterhalten und verstehen, was es für Möglichkeiten gibt, Opportunities.
Ja, super interessant. Bin ich gespannt, wie da die nächsten Monate und Jahre bei euch weitergehen.
Ich auch.
Und wie schnell ihr das Ding hochbekommt. Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Prognosefrage. Ja. Was glaubst du, im Marketing sind so die Trends, die jetzt in den nächsten Monaten auf euch zukommen? Also Video hatten wir schon so leicht gestreift. Und was ist vielleicht ein Thema, was unterschätzt ist? Und was ist ein Thema, was überschätzt ist? Hast du dazu eine Idee?
Also ich glaube, nur weil ich mich jetzt so sehr mit dieser Plattform auseinandersetze und die in Amerika ist und in Europa noch gar nicht, dass ShopMy wirklich auch ein Gamechanger in Europa wird. Ne? Also so eine Plattform, wo alle Influencer drauf sind, wo die Brands interagieren durch Provisionen, die nach oben geschraubt werden. Lookbooks, jede Woche kannst du dann irgendwie was Neues, was der Influencer präsentieren kann und so weiter. Und dass du das alles measuren kannst, genau siehst, wie viel Sales machen die mit anderen Marken und so. Das ist schon echt Wahnsinn. Ne? Also dieses Tool ist ganz sicher. Und es ist gerade dabei, in Europa zu expandieren. Ja, aber das ist halt der Hammer. In Amerika, alle Fashion-Influencerinnen benutzen das schon, ne? Und ich habe die Gründerin kennengelernt, Wahnsinn, oder es sind drei Gründer, eine Frau, zwei Männer. Und es ist Wahnsinn, was die für Ambitionen haben. Ich glaube, das ist echt, also gerade für ein Produkt von uns ist das Zukunftsmusik. Ne? Das heißt nicht, dass ich die anderen, dass ich nicht Performance noch brauche, um das zu unterstützen, aber es geht dann am Schluss irgendwie, dass sie zusammenarbeiten.
Ja.
Und dann brauchst du natürlich die guten Assets und alles. Ne? Es gehört alles zusammen. Aber es macht... Also so viel Data lesen zu können, also das ist am Schluss ist es sehr viel Mathe, ne? Wie kann ich was machen, wenn ich gute Assets und ein gutes Produkt habe? Das gehört natürlich dazu.
Ja, ja, Mathe ist immer schon ein integraler Bestandteil von Performance Marketing gewesen. Das bleibt so.
Ja, das bleibt so. Daran ändert sich nichts.
Wir sind fast am Schluss angekommen. Jetzt kommt die Abschlussfrage, das würde mich auch stark interessieren, vielleicht auch USA gefärbt oder Europa gefärbt. Was sind deine drei Tipps für Videostreaming-Dienste? Was sollte man sich anschauen?
Also ich bin natürlich...
Das ist keine Zeit.
Was ich liebe ist, ja, ist nicht so viel Zeit, aber wenn ich was ich geliebt habe, ist diese ganzen WeCrash und so, ne? Also diese ganzen typischen Entrepreneur von WeWork, die Story. Oder jetzt auch von Uber und so. Sowas liebe ich natürlich, weil es diese Motivation ist und alles. Aber ich bin dann auch manchmal, und das hat mir eine Amerikanerin gesagt, the summer I got pretty, also wirklich was total, was so ein bisschen mehr fürs Herz ist, amerikanischer Beach Soap oder Serie. Sowas braucht man auch, wo man einfach schlafen geht und glücklich ist. das wären so meine Tipps. Aber ich bin schon sehr in diesen, ich liebe diese Geschichten natürlich von Founders und bin ganz fasziniert von solchen Sachen.
Was ist denn in den USA für Kinder angesagt beim Streaming? Oder gucken eure noch kein Fernsehen?
Doch, doch, unsere gucken auch Fernsehen. Ich glaube, das ist sehr ähnlich wie in Europa. Ne? Also meine Kinder gucken wahrscheinlich genau die gleichen Sachen wie jedes europäische Kind oder wie auch immer. Also das ist nichts, was ich jetzt sage, das irgendwie anders wäre.
Sehr gut. Lilly, herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke,
das war
dir.
Super aufschlussreich. Vielen, ich habe viel gelernt über
Dank.
Fashion. Und ich drücke euch echt massiv die Daumen, dass ihr es da reist in den USA. Alles Gute.
Dankeschön.
Und hoffentlich
vielen
bis bald.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön und ihr euch noch einen schönen Nachmittag. Bei uns ist ja morgens.
Ja, dankeschön. Bis dann. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR-Studios.